Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Habt ihr schon gehört? Die neue Kollegin macht mit ihren Plastikfingernägeln Barbie-Konkurrenz. Na und? Lasst sie doch. Aber dieser Selbstbräuner ist wirklich zu viel. Unser Thema heute: Andere beurteilen, warum wir es alle tun. Was es uns bringt, am Gegenüber rumzumäkeln, erklärt mir die Professorin Dagmar Borchers. Ich spreche mit Laura Karasek. Ja, richtig, die Tochter von dem bekannten Literaturkritiker Helmut Karasek. Sie ist ein bisschen anders drauf als ihr Vater und das eckt an. Laura ist Moderatorin und Autorin, gerade hat sie ihr drittes Buch geschrieben, Drei Wünsche. Sie trägt gerne Minirock, auch mal Bling Bling und schminkt sich, früher war sie Anwältin. Laura wird wegen ihres Aussehens permanent unterschätzt, sagt sie. In ihrer Instagram-Bio steht: Hochkultur in Hotpants. Ich wollte wissen, Laura, beschreibst du dich selbst so oder kommt das von anderen?
Das kommt von mir. Andere haben mich mal genannt. Ein Ex-Freund von mir sagte mal: Opernball meets Arschgeweih. Das fand ich auch sehr treffend. Ich glaube, was mir daran wichtig war, also da war natürlich die Alliteration, das soll ironisch sein. Nun ist es ja sehr schwer, Ironie per Social Media zu transportieren. In Videos geht das ganz gut. Mit Schrift sehe ich, dass manchmal Leute Dinge missverstehen. Aber es soll natürlich den Bruch auch schildern zwischen dieser Darstellung. Ich meine, Social Media ist ja eine Selbstdarstellung, dass man vielleicht auf den ersten Blick denkt, okay, da ist eine Frau, es geht jetzt gar nicht nur um mich, sondern man beurteilt Menschen ja schnell und steckt sie in Schubladen und hat Klischees und denkt, ah, die hat irgendwie Fake Nails und Selbstbräuner drauf und ein Glitzerkleid an. Das ist bestimmt keine Doktorandin oder so. Ne? Also man hat da so seine Annahmen und Vorurteile und deswegen wollte ich diesen Kontrast. Also auch eine Frau, die Hotpants trägt, kann Kafka lesen oder kann sich irgendwie mit Innenpolitik beschäftigen oder promovieren oder was auch immer. Also ich finde, gerade für Frauen ist es besonders schwierig, nicht immer nur anhand ihrer Optik beurteilt zu werden. Ich erlebe das sehr oft bei mir, aber auch bei anderen Frauen, Kolleginnen, Freundinnen.
Ja, du sagst es selbst, du eckst oft an, du verwirrst irgendwie die Menschen, weil du halt eben nicht so richtig in diese eine Schublade passt.
Ich sehe nicht so intellektuell aus. Ich sage immer, ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe.
Eine gewisse Selbstironie ist auf jeden Fall vorhanden. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du irgendwie so dauerhaft beurteilt wirst?
Also es ist natürlich ohnehin in der heutigen Zeit, und das ist ja auch eine freiwillige Entscheidung, also ich will das gar nicht so bejammern, man kann ja wählen, ob man auf Social Media ist oder nicht. Aber es ist natürlich so, dass man gerade als Frau, nicht nur in den sozialen Medien, sondern dass ich ganz oft erlebe, ob es in der Kanzlei war, ich habe ja 6 Jahre als Anwältin gearbeitet, jetzt bin ich Moderatorin, das ist natürlich auch ein Beruf, der davon lebt, ich meine, TV ist ein visuelles Medium, aber dass ganz oft bei Frauen, auch bei Moderatorinnenkolleginnen, immer zuerst das Äußerliche kommentiert wird. Also nicht die Leistung, sondern oh, was hat die denn an? Guck dir die mal an, wieso, das ist zu kurz, das ist zu knapp. Also entweder man ist zu sexy, dann ist man irgendwie unseriös, billig, schlampig gerne, oder man ist zu bieder und dann ist man irgendwie, ja, die gibt sich auch keine Mühe mehr oder oh, die lässt sich aber gehen oder guck mal, wie die nach den Kindern aussieht. Entweder ist man zu aufgebrezelt oder zu unterbrezelt. Das kommt ja nicht nur von Männern, dass auch Frauen gegenseitig damit aufhören sollten. Ich erlebe das auch manchmal, dass ich total verunsichert bin, wenn ich in der Bahn bin oder so. Und ich habe das Gefühl, eine Frau guckt mich schief an und vielleicht findet die einfach nur mein Outfit gut oder interessant. Aber man denkt immer zunächst, oder ich jedenfalls, oh Gott, die denkt was Negatives. Oh Gott, ich habe einen Fleck auf dem Kleid. Oder oh Gott, ist das durchsichtig. Man neigt dann auch dazu, das ganz schnell für sich so als Selbstzweifel oder ja, so zu interpretieren, als sei das eine Kritik.
Ja, ja. Die eine Sache ist ja, sag ich mal, wie du sagst, dass man was wahrnimmt, was vielleicht gar nicht so gemeint ist und das negativ in sich reinfrisst. Und die andere Sache, die du angesprochen hast, war ja konkret gezielte Kommentare auf Social Media, die gegen deine Optik schießen. Findest du solche Kommentare überheblich?
Ich finde sie traurig. Ich finde sie bedauernswert. Und ich habe mal den schönen Satz auf Instagram gelesen: Was Bernd über Anna sagt, sagt mehr über Bernd als über Anna. Mhm. Und ich finde, da ist sehr viel Wahrheit dran. Also derjenige, der immer meint, durch Kritik sich selbst drüber stellen zu müssen oder sich abgrenzen zu müssen, der hat eigentlich oft ja eher ein Problem mit sich selbst, weil ich vertrete eigentlich total die Meinung leben und leben lassen. Und wenn jemand gerne Muscle-Shirt tragen will und eine Baggy-Hose, ist das genauso cool, wie wenn jemand 12 Zentimeter Absätze tragen will und einen pinken Minirock. Ich verstehe gar nicht, warum das mich sozusagen kratzen soll, was jemand anders anhat. Also ich kann gar nicht verstehen, warum sich gewisse Leute überhaupt so echauffieren können darüber, wie andere aussehen.
Weil das heißt, die meisten Kommentare gehen gegen deine Optik? Oder gibt es da noch andere Beispiele, was die Leute schreiben?
Ach, du, es gibt ganz, also man kriegt natürlich in diesen Direct Messages, also was die Leute sich nicht trauen, unter ein Foto zu posten, da kriegt man alles Mögliche. Also das geht ja los von, sage ich mal, Fußfetischisten, die irgendwie einen in der Sendung sehen oder bei einer Lesung von meinem Buch oder so, die dann irgendwie schreiben oder ein Foto und sagen, ich möchte gerne von ihnen getragene Schuhe erwerben zu einem Preis. Ich knie immer nieder, wenn ihre Füße im Bild sind. Es gibt ganz viel Achselhöhenfetischisten, also komischerweise
kriege
ich ganz
neu.
Oft Anfragen, ob ich mal, also wenn ich so Oberteile anhabe, die ärmellos sind oder so im Sommer, dann sind ganz viele, die mich fragen, ob ich denn meine Achselhöhle mal von nahem fotografieren könnte. Ein kleines Close-up, ein kleiner Zoom auf die Achselhöhle. Was es auch gibt, sind so Kommentare wie, man sieht deine Nippel. Also wo ich jetzt auch denke, heutzutage, wir haben diese Free-the-Nipple-Bewegung. Ich bin einfach keine Freundin von BHs. Es gibt aber auch Typen, die mir über Instagram schreiben, ich würde ihnen 1.000 Euro zahlen, wenn sie mir einmal kräftig in die Eier treten.
Also ein wilder, absurder Mix, wie es sich anhört. Auf
viele
jeden Fall.
Perverse Leute da draußen, die dann auch sagen, du Schlamm. Also einer schrieb mir mal nach dem Fernsehauftritt, du gehörst nicht ins Fernsehen, du gehörst auf den Strich, du dumme Nutte. Also da ist schon eine sehr verrohte, raue, unangenehme Sprache. Man muss da sehr aufpassen, dass man sich das nicht zu Herzen nimmt und dass man sich vor diesen Angriffen schützt, ohne aber zu sagen, ich werde jetzt abgebrüht und abgehärtet und das ist normal. Also im Grunde genommen sollte man auch nicht zu jemandem werden, der sagt, ja, so ist es halt, ne? Das ist halt normal. Also wie traurig ist das, wenn wir das nicht mehr als Affront empfinden, sondern sagen, ja, ist halt so, die Menschen reden halt heutzutage so miteinander.
Es gibt ja einmal Hate Speech und dann gibt es ja einfach Bewertungen. Kannst du das auch so ein bisschen verstehen, diesen Drang, dass andere Leute irgendwie ihren Senf dazugeben wollen, dass sie beurteilen wollen?
Also ich finde, Kritik ist wichtig und wir haben dafür natürlich auch eine Presse und es gibt Buchkritiker, die sich mit meinem Buch auseinandersetzen können. Ich habe jetzt wahnsinnig viele schöne Nachrichten bekommen zu meinem Roman, wo mir Frauen direkte Messages schreiben, vor allem Frauen, die sagen, ich habe geweint bei deinem Buch oder das hat mich so berührt mit diesen Frauen und so, mit dem Kinderwunschthema oder der Vater, der stirbt. Das macht mich total glücklich, weil ich denke, wie krass, wenn man mit Worten jemand berühren kann, den man nicht mal kennt, der irgendwo lebt und das liest und sagt, wow, ein Meinungsaustausch ist wichtig. Wenn ich eine Meinung poste auf Instagram oder Twitter oder Facebook, natürlich können die Leute das kommentieren. Wenn aber irgendeine Frau einfach nur ein Foto von sich postet, auf dem sie irgendwas anhat oder beim Tennisspielen, ist ja vollkommen wurscht, oder beim Bananeessen und dann fangen die Leute an, ihr Aussehen zu bewerten, also wo es gar nicht um eine inhaltliche Kritik geht, sondern nur um sexistische oder frauenfeindliche oder auch männerfeindliche, homophobe, es gibt ja alle möglichen Kommentare, die nichts zu irgendeiner Debatte beitragen, die nur voller Verachtung und Hass sind. Und das finde ich überhaupt nicht sinnvoll. Ich finde, wenn jemand sagt, du, dein Buch hat mir nicht gefallen, weil, und das wird begründet, oder dein Statement gefällt mir nicht, dann ist das doch spannend, dann sind wir doch in einer Debattenkultur, die ist wichtig.
Ja, du hast gerade deinen Roman selbst angesprochen. Du hast ja dein dritten Roman, dein drittes Buch gerade veröffentlicht, Drei Wünsche.
Genau.
Trauen die Leute dir zu, ein Buch zu schreiben? Es klingt jetzt hart, aber heißt es dann, oh ja, die Karasek-Tochter, ich meine, hier Blondie hat ein bisschen was zusammengeschustert oder wirst du da ernst genommen?
Also es gibt natürlich immer noch diese Reduktion auf dieses, naja, sie ist halt die Tochter von Helmut Karasek und der war eben ein berühmter Literaturkritiker und deswegen bleibt sie immer die Tochter. Mein Vater ist tot. Das heißt, die Leute wissen, der ist jetzt auch nicht der Ghostwriter von meinem Buch. Und ich glaube, gerade dieses Tochter von, was ist daran eigentlich so schlimm? Also man wirft ja einem Kind, das jetzt, was weiß ich, die Zahnarztpraxis seines Vaters übernimmt oder die Bäckerei, auch nicht vor, oh, du backst. Ja, ich bin halt mit Literatur aufgewachsen. Ich habe durch meine beiden Eltern dazu eine Liebe zur Sprache entdeckt. Und ich schreibe sehr gerne. Was genau ist eigentlich der Vorwurf daran, wenn man als Kind denselben Beruf ausübt wie seine Eltern. Meine Mutter ist auch Literaturkritikerin. Also was ist daran eigentlich das Problem?
Ja, verstehe.
Ich glaube schon, dass Leute mir das zutrauen, weil wenn sie meine Texte lesen, dann kann man sagen, der ist gut oder schlecht. Ich glaube, dass die Leute schon wissen, dass ich das selbst geschrieben habe, weil dazu habe ich eine viel zu eigene Sprache und es ist auch sehr, sehr persönlich. Also der Vorwurf, dass ich jetzt irgendwo zusammengeschustert hätte oder was klaue, also Klaura Karasek, den gab es jetzt noch nicht.
Na, immerhin das.
Immerhin.
Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch hier, ja?
Gerne, sehr gerne.
Laura Karasek ist fein mit sich. Andere kommen immer mal wieder nicht so auf sie klar und wollen sie unbedingt auf ein Klischee festnageln. Opernball meets Arschgeweih. Laura sagt, das steht ihr doch ganz gut.
Deutschlandfunk Nova.
Aufs Land ziehen oder in der Stadt wohnen, früh heiraten oder Single bleiben, Karriere oder doch mehr Freizeit. Nie hatten wir so viel Freiheit, uns unser Leben zu bauen, wie wir wollen. Gleichzeitig sind einige von uns wahnsinnig überzeugt davon, so wie ich es mache, ist es richtig. Woher kommt denn diese Überzeugung, die auch ganz gerne mal zur Überheblichkeit werden kann? Das habe ich Dagmar Borchers gefragt. Sie ist Philosophin und Professorin am Interdisziplinären Zentrum für Entscheidungsforschung an der Uni Bremen. Frau Borchers, was steckt dahinter, wenn man den eigenen Lebensentwurf für den besten hält und die Lebensentwürfe von anderen schlechter findet und runtermacht?
Also, dass man den eigenen Lebensentwurf für den besten hält, ist ein Stück weit erstmal ganz natürlich und richtig, weil man ihn ja sonst nicht gewählt hätte. Also Menschen, die reflektiert sind, die über ihr Leben nachdenken, die machen ja nicht einfach willkürlich irgendwas, sondern die haben sich das vorher überlegt oder haben bestimmte Gründe. Die Frage ist nur, wie man sich stellt zu den Lebensentwürfen, die völlig anders sind als das, was man eben für das Beste hält.
Warum legen wir uns denn überhaupt auf einen Lebensentwurf fest?
Naja, wir brauchen ja so eine Art Kompassnadel und auch irgendwie einen Plan. Also ich persönlich bin jemand, der für alles irgendwie einen Plan braucht. Und ich bin auch irgendwie immer nervös, wenn ich noch nicht das Gefühl habe, einen zu haben. Und man möchte ja auch rückblickend seinem Leben irgendwie eine Struktur oder einen bestimmten Sinn gegeben haben. Und ich glaube, danach sucht man auch ständig. Und viele sprechen ja auch, gerade auch in der Philosophie, von der sogenannten narrativen Einheit des Lebens. Also unser Leben ist ja auch so eine Art Erzählung, zumindest rückblickend.
Wir wollen also quasi unsere eigene Geschichte erzählen und dieser Sinn ergeben.
Genau, völlig richtig.
Eigentlich kann uns doch voll egal sein, was andere Menschen machen. Warum müssen wir denn trotzdem dazu was sagen? Dieser Kommentarzwang fast schon.
Ja, weil wir natürlich, und das ist ja ein Stück weit vielleicht auch ganz liebenswert und verständlich, immer auch ein bisschen verunsichert sind. Also man selbst hat sich jetzt für diesen Weg entschieden, aber im Prinzip ist eben klar, es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Und wie auch immer wir uns entscheiden, wir müssen immer auch dafür bezahlen, für all die Möglichkeiten, die wir ausgeschlossen haben, für die Wege, die wir nicht beschritten haben, für die Möglichkeiten, die wir nicht genutzt haben. Und das tut ja auch ein bisschen weh. Also wenn ich mich für einen Studiengang, einen Berufsweg, einen Partner, einen Wohnort entschieden habe, habe ich unendlich viele andere Dinge ausgeschlossen, in dem Moment jedenfalls, die ja vielleicht auch schön gewesen wären. So eine kleine innere Bewegung von Unsicherheit ist ja vermutlich bei den meisten Menschen schon auch da.
Das Rummäkeln an anderen ist also in unserer eigenen Unsicherheit begründet. Ich finde, das klingt jetzt ziemlich nett. Weil ich habe auch Situationen, wo ich denke, nee, die Person ist schon sehr überzeugt von sich und da würde ich mich sehr schwer tun zu denken, die ist bestimmt nur verunsichert.
Ja, da haben Sie recht, das ist die nette Erklärung. Die etwas härtere Erklärung ist, dass viele Menschen dazu neigen oder dass es vielleicht auch ein bisschen um sich greift, im Moment gerade in unserer Gesellschaft zu sagen, so musst du leben, anderen vorschreiben zu wollen, wie sie zu leben haben. Und diese Art von Übergriffigkeit und Dogmatismus, die ist sehr lästig und sehr unschön, da haben Sie völlig recht.
Welche Rolle spielt denn da Neid?
Oh, sehr gut, eine große Rolle natürlich. Also wir sind ja vermutlich zu vielen Teilen auch irgendwie so Selbstoptimierer und Lebensglückmaximierer. Und da gucken wir natürlich ständig links und rechts. Also ich denke, dass es auch eine wichtige psychologische These ist, dass wir von Vergleichen leben, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen Und da kann es natürlich sehr leicht dazu kommen, dass wir denken, verdammt, gerade jetzt in Zeiten, wo man auch ständig alles, was man hat und macht und ist, im Internet präsentiert, in den sozialen Medien, ist das ja so eine ganz neue Kultur des Sich-Ausstellens und sein vermeintliches Lebensglück ausstellen. Und da ist der Neidfaktor, da wird der quasi richtig gezüchtet, würde ich sagen.
Sind wir eigentlich auf unterschiedliche Art und Weise überheblich oder kommentieren wir auf unterschiedliche Art und Weise? Also gibt es einen Unterschied zwischen Menschen, die einen, ich sag mal, so konservativen Lebensstil gewählt haben, kaufen eine Wohnung, gründen eine Familie, machen Karriere und Leuten, die einen alternativen Lebensentwurf haben, also zum Beispiel eine offene Beziehung führen, bewusst keine Kinder wollen, nicht arbeiten gehen?
Also meine Tendenz ist zu sagen, dass diejenigen, die selber einen ungewöhnlichen Lebensweg beschritten haben, vermutlich auch offener und liberaler anderen Menschen gegenüber sind, weil sie das für sich ja auch selbst in Anspruch nehmen, weil sie merken, wie schön das sein kann, wie befreiend das sein kann. Vielleicht haben sie sich das auch selbst hart erarbeitet oder erkämpft. Und je mehr Erfahrungen man auch selbst im Leben gemacht hat, desto moderater wird man, glaube ich, auch in der Urteilsbildung, weil man dann einfach offener ist und mehr gesehen hat, mehr erlebt hat und dann auch das schätzen kann, was andere Menschen tun.
Dagmar Borchers ist Philosophin und Professorin am Zentrum für Entscheidungsforschung an der Uni Bremen. Sie sagt, manchmal versteckt sich hinter der Beurteilung und Verurteilung von Menschen eine eigene Unsicherheit oder sogar Neid.
Deutschlandfunk Nova.
In der Uni, da werden ziemlich viele unterschiedliche Menschen zusammengeworfen. Wir begegnen uns da im Sekundentakt und wir haben auch ganz schnell eine Meinung. Zum Beispiel, was den Studiengang angeht. Hemd und Markenpulli für die BWLer und schwarzer Rollkragenpullover für die Philosophen, oder? Aber ist das wirklich so? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Johanna Sagmeister hat sich mal den Spaß gegönnt, einen Studiengang-Klischee-Quiz zu basteln. Rate doch mal mit. Johanna, du warst heute an der Freien Universität in Berlin. Wen hast du denn da getroffen?
Super unterschiedliche Leute und das hat es auch wirklich schwer gemacht, wirklich hier irgendwelche Studiengänge zuzuordnen, muss ich dich direkt vorwarnen. Aber wir fangen einfach mal mit Maxi an. Die hat sich auch so vorgestellt.
Hi, ich bin Maxi, ich bin 24, komme aus Berlin, habe vorher eine Ausbildung gemacht und studiere jetzt im dritten Semester hier an der FU.
Okay.
Genau, Maxi habe ich kennengelernt, gerade auf dem Weg von der Mensa zurück zur Vorlesung, trägt einen Pferdeschwanz, hat so einen langen Pony und eine Brille. Eher bequeme Klamotten, so weiße Vans mit Socken, eine schwarze Stoffhose, die so ein bisschen im Jogginghosen-Style war, eine olivgrüne Regenjacke. Und was ich aber total aufwendig fand, ist ein richtig fettes Buch in der Hand.
Okay, das bricht jetzt gerade schon, was ich gedacht habe, okay.
Was hattest du gedacht?
Na, ich dachte so, ja, okay, auf jeden Fall irgendwas so Praktisches, Chilliges. Also in der Richtung war ich jetzt gerade schon.
Mhm. Ich hatte nämlich zuerst gedacht, naja, wer trägt in der Uni Bücher mit sich rum? Nur die Juristen, so die ganzen Gesetzestexte.
Was?
Ja.
Ich hatte auch immer Bücher dabei.
Ja, also auf jeden Fall, es ist halt, ne, es ist, man sieht, es ist schwer, allein von den Klamotten her. Deshalb habe ich den Leuten auch ein paar Fragen gestellt, so Entweder-Oder-Fragen, einfach um ein bisschen rauszufinden, wie die eigentlich so ticken. Und das hat Maxi geantwortet. David Guetta oder Billie Eilish?
David Guetta.
Museum oder Netflix?
Beides.
Yoga oder Fitnessstudio?
Yoga.
Business oder Casual?
Business.
Nerd oder Freigeist?
Nerd.
Gartenbau.
Gartenbau.
Finde ich super spannend. In dem Buch hat sie die Pflanzen drin.
Ah, es hat schon irgendwie sowas Naturwissenschaftliches, sagen wir mal so.
Okay, ich rate also weiter. Du lässt mich schmoren. Hat es was mit dem Labor zu tun?
Ja.
Ziemlich gut also?
Das ist ziemlich gut, ja.
Na, Chemie?
Hören wir mal kurz rein.
Ich studiere Chemie.
Wow!
Ja.
Und apropos mit diesen Laboren und so, da hört sie nämlich auch sehr viele Klischees zu ihrem Studienfach.
Dadurch, dass wir auch im Labor Praktikum haben, wird halt ganz oft gesagt, ja, da kannst du ja irgendwelche Drogen oder so zusammenmixen oder so. Und da denke ich mir auch so, ja, könnte ich, aber ist halt so absolut nutzlos für mich jetzt für das Studium.
Ja, das ist das Wunschdenken nicht der anderen, dass sie da immer was mitbringen kann. So
ja,
sieht es aus.
Genau, genau. Ja, ich habe auch noch andere Leute nach Klischees gefragt, mit denen sie sich konfrontiert sehen. Da habe ich dann zum Beispiel Alex getroffen und der hat mir zu seinem Studiengang folgende Klischees genannt.
Immer zu spät, selten da, faul.
Philosophie.
Philosophie.
Ja. Absolut, 100%. Das ist gerade das Klischeefach, was in mir aufgeht.
Ich erkläre dir jetzt aber mal ganz kurz, wie er aussieht, weil ich finde, das lenkt jetzt dann schon wieder von dieser Richtung ab.
Okay.
Alex ist ein großer, gut aussehender Typ, sah sehr gepflegt aus, so Haare gestylt, hat eine dunkelblaue Jeans an mit so braunen Lederboots, ein schwarzes T-Shirt und eine blaue Carhartt-Jacke, Levis-Gürtel und eine schlichte schwarze Uhr, also schon irgendwie so Markenklamotten, aber er hat auch gerade geraucht.
Okay, ich bin völlig verwirrt, weil ich dachte ganz am Anfang dann, als du geredet hast, Informatik.
Mhm.
Und dieser Style, es ist natürlich die absolute Klischee-Klatsche, aber dieser Style passt jetzt nicht in mein Bild von einem Informatiker.
Und auch nicht von einem Philosophen irgendwie, ne?
Nee, gar nicht. Oh. Also so faul, weißt du, ich war so bei Politik, aber so faul. Na doch. Ich gehe mit Politikwissenschaften.
Du gehst mit Politik, okay. Wir können ja einfach mal kurz seine Antworten anhören auf meine Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Mal gucken, was sich dann noch so ergibt. David Guetta oder Billie Eilish?
Billie Eilish.
Museum oder Netflix?
Museum.
Yoga oder Fitnessstudio?
Yoga.
Sportwagen oder Bulli?
Bulli.
Geld oder die große Freiheit?
Große Freiheit.
Wow.
Wow, ne?
Naja, so Sozialwissenschaften. Sowas.
Ja, ich hätte jetzt nämlich auch wieder auch Philosophen fast gesagt. Bei den Antworten war ich dann nämlich so, wow.
Ja, die große Freiheit, das muss irgendwas sein, wo man im Zweifel viel Freizeit hat.
Ja, also es ist schwierig. Ich finde, da gehen die Antworten und das Aussehen total weit auseinander.
Sozialwissenschaften, sage ich.
Okay, dann hören wir jetzt mal rein, was er gesagt hat.
Ganz simpel, auf Lehramt, Geschichte und Englisch.
Ach, okay.
Ja, future next teacher of Berlin.
Schön, faul immer zu spät.
Ja, also nicht so leicht.
Es hat in Berlin heute geregnet, wie Sau. Da hat sich ganz spontan Mira unter die Markise des Autos gestellt und Johanna musste natürlich gleich ihren Studiengang erraten.
Die fand ich wirklich schwierig, muss ich dir vorweg sagen, aber du warst ja bei der ersten Kandidatin schon so toll. Vielleicht kriegst du es raus.
Oh, pressure's on.
Hallo, ich bin Mira. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Berlin und studiere hier an der FU im 5. Semester.
Literaturwissenschaften.
So sah sie auch ein bisschen aus, finde ich. Also sie hatte so ein schwarzes Kleid an, wo so kleine gelbe Blümchen drauf gedruckt waren, einen großen grauen Schal und dann noch so ein braunes Vintage-Hemd, irgendwie in so einem Lederlook, ne, so oversized, so Doc Martens stylische Schuhe, wo mir dann aber die Freunde gesagt haben, die sind vegan. Also erster Tipp.
Okay, die sind
genau,
vegan.
Die sind vegan. Und das hier waren auch Ihre Antworten auf meine Fragen.
Freunde treffen oder alleine abhängen?
Freunde treffen.
Fliegen oder Bahnfahren?
Bahnfahren.
Museum oder Netflix?
Schwierig. Realistisch dann meistens doch eher Netflix.
Yoga oder Fitnessstudio?
Ich würde so gern Yoga machen, aber das machen ist dann wahrscheinlich doch eher Fitnessstudio-mäßig.
Nerd oder Freigeist?
Dann wohl eher Nerd.
Okay. Protest oder Party?
Beides, wenn es geht. Ja, gleichzeitig.
Sie studiert Sprachen, Französisch.
Ganz komplett falsch.
Okay. Bio.
Das geht jetzt schon mal mehr in die Richtung.
Okay, also naturwissenschaftlich.
Ich meine, das ist schon ziemlich gut. Ich hätte echt auch gesagt, so Kulturwissenschaften. Sie hat nur gelacht.
Also nicht Literatur, Französisch, aber ich ja völlig falsch. Naturwissenschaftlich.
Naja, was gibt's noch, ne?
Na, Meeresbiologie natürlich.
Nee.
Bitte löse auf.
Physik? Ja, Physik-Mono-Bachelor.
Okay, ja. Also ich glaube, sie hat sich einfach nur eingeschrieben und ist heute da.
Also sie wirkte auf mich schon, als ob sie das wirklich studiert, muss ich sagen. Und jetzt kommt noch ein Kandidat, den habe ich mal richtig erraten. Deshalb dachte ich, wir können den auch noch mal durchspielen. Und zwar ist das Alessandro.
Ich heiße Alessandro. Ich bin jetzt im ersten Fachsemester. Ich bin in Italien geboren, in Genua. Und bin nach der dritten hier umgezogen und habe mein Abitur hier gemacht. Und jetzt bin ich 19 Jahre alt.
Er hatte so sehr moderne Schuhe an, so diese Sneaker, die im Moment alle tragen, die so ein bisschen aussehen wie so Astronautenschuhe. Mhm. Eine schwarze Hose, einen schwarzen Hoodie mit Kapuze, die er auch aufhatte und so eine gestrickte Jacke. Dieses Hoodie-Ding hat bei mir schon mal ein bisschen was ausgelöst.
Das ist schön. Tragen wir nicht alle gerne mal Hoodie? Oh Gott, ich bin schlecht.
Wir können ja mal ganz kurz seine Antworten anhören.
Ja. Ja, bitte.
Yoga oder Fitnessstudio?
Fitnessstudio, definitiv.
Wanderurlaub oder Städtetrip?
Städtetrip.
Alles Gucci oder H&M?
H&M.
David Guetta oder Billie Eilish?
Billie Eilish.
Museum oder Netflix?
Netflix, definitiv.
Schnell durchziehen oder Langzeitstudent?
Wahrscheinlich schnell durchziehen durch den Elterndruck.
Protest oder Party?
Wahrscheinlich Party.
Sportwagen oder Bulli?
Sportwagen.
Ein H&M gekleideter Typ im Sportwagen, der schnell durchzieht. Schwer, ne?
Ja, für mich wäre das Lehramt. Geschichte. Aber was ist es?
Informatik.
Informatik.
Ja.
Interessant. Wie haben denn die Versuchskaninchen aufs Spiel reagiert?
Die fanden es echt alle durch die Bank weg lustig und haben gerne mitgemacht und haben sich auch kaputt gelacht, wenn ich so total daneben lag am Ende an ihrem eigentlichen Studiengang.
Wir Menschen checken uns ja irgendwie schon gerne aus, ne? Der erste Eindruck von unserem Gegenüber entsteht in maximal 90 Sekunden. Das ist nichts. Klar, dass da unsere Einschätzung oft daneben geht. Das hat ja auch das Studiengang-Klischee-Quiz von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Johanna Sagmeister gezeigt. Ein bisschen lustig war es ja aber trotzdem. Menschen in Schubladen zu stecken, hilft unserem Gehirn, auf die Flut an Reizen und Informationen klarzukommen. Soweit zur Hirnforschung. Schubladendenken ist also menschlich, aber auch nervig. Wir können es manchmal einfach nicht unterdrücken und bewerten unser Gegenüber innerhalb von Sekunden. Laura Karasek hat mir von dem Hate erzählt, den sie im Netz bekommt, weil sie gern mal ein bisschen drüber ist, wie sie sagt. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Johanna Sagmeister hat an einer Berliner Uni probiert, die Studiengänge von ihrem Gegenüber zu erraten. Wir beide sind mit unserem Klischeedenken nicht weitergekommen. Dagmar Borchers, die Professorin am Zentrum für Entscheidungsforschung an der Uni Bremen, hat erklärt, dass es normal und gut ist, hinter den eigenen Entscheidungen zu stehen. Aber es kann auch passieren, dass wir Menschen für ihr Sein oder Handeln abwerten. Dahinter kann dann eine eigene Unsicherheit stecken oder auch Neid. Das vielleicht mal mitdenken, wenn wir das nächste Mal wieder jemanden vor uns haben, der seinen Senf dazu gibt. Das war der Ab 21 Podcast mit Charlene Rogal.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow setzt auf seine Frau in allen Lebenslagen. Sie berät mich modisch. Ich verlasse das Haus nicht ohne ihre Stilberatung. Ich werde ausgestattet, sagte er dem Magazin Bunte. Als ich einmal nach Hause kam, war ein Großteil meiner Anzüge weg. Sie sagte zu mir, meine Klamotten kenne sie schon aus den 60er Jahren. Germana Alberti vom Hofe, die dritte Ehefrau des linken Politikers, stammt aus Italien. Ich liebe an ihr, dass sie mir am Morgen eine leckere Tasse italienischen Kaffee macht und ich durch sie klüger werde. Sie bietet mir ihren gesamten Lebensschatz an Erfahrungen an und 5 Sprachen. Außerdem kümmere sich die ehemalige Buchhalterin und heutige Heilpraktikerin um seine Steuern. Ramelow ist seit 2014 Ministerpräsident von Thüringen und stellt sich am 27. Oktober zur Wiederwahl. Ob das Amt dann auch von seiner Frau übernommen werden soll oder ob sie nicht jetzt schon heimliche Ministerpräsidentin Thüringens ist, bleibt unklar.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.